Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Procter & Gamble. Möchtest du deinen Arbeitsalltag effizienter gestalten? P&G hat speziell für den professionellen Gebrauch Produkte entwickelt, die echte Problemlöser für Profis sind. Mit den Produkten von P&G Professional, unter anderem Meister Proper Professional, Fairy Professional und Arel Professional, sind die Reinigungsaufgaben in der Profiküche schnell, einfach und mühelos erledigt. Die Produkte reinigen tadellos, hygienisch rein und sind HACCP-konform. Entdecke, wie P&G Professional dir Zeit in deiner Küche schenkt. Die Produkte sind verfügbar im Großhandel, wie beispielsweise Metro. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast mit Andreas Caminada.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Ich sag's, wie es ist. Das ist heute eine Anmoderation mit vielen Herausforderungen. Sie könnte ziemlich anstrengend werden, weil sich mehrere aneinandergereihte Superlative einfach nicht vermeiden lassen. Ich probiere es trotzdem. Mein heutiger Gast ist ohne Zweifel der bekannteste Koch der Schweiz. Er ist ihr höchst dekoriertester auch seit 2010, hat sein Restaurant im Schloss Schauenstein in Graubünden 3 Michelin-Sterne seit 2009, 19 Gourmillot-Punkte. Er war übrigens mit gerade einmal 33 Jahren auch Europas jüngster 3-Sterne-Koch. Aber, und das kommt noch dazu, er ist auch ein begnadeter Unternehmer, ein Gastronom am Zahn der Zeit, der mittlerweile mit einem Sharing-Konzept genauso erfolgreich ist. Ignif heißt das, und auch das räumt von Bad Ragaz über Zürich bis nach Bangkok lauter Sterne und Hauben ab. Außerdem kümmert er sich mit seiner Stiftung Fundation Uccellin wegweisend um den Nachwuchs. Auch darüber werden wir sprechen in diesem Podcast. Wie geht das alles? Was treibt ihn an? Was hat er noch alles vor? Wie ist das alles gegangen? Wie hat das alles begonnen? Über all das und vielleicht auch vieles mehr sprechen wir heute. Und ich freue mich unglaublich, dass er heute da ist. In diesem Sinne herzlich willkommen, Andreas Caminada.
Hallo, danke für die Einladung, Lukas. Ich freue mich. Bin gespannt, was für Fragen du da hervorbringst.
Ich habe ja immer so ein paar lose Fragen vorbereitet, weil das Schöne ist ja an einem Podcast, dass ja kein Verhör ist, ne? Dass man gerne auch ab- und ausschweifen kann. Ich finde, dann wird es eigentlich immer am interessantesten. Mhm. Aber eine Frage, die brennt mir wirklich unter den Nägeln, weil sie sich bei dir wirklich stellt, wenn man dich jetzt so am Bildschirm hat, man fragt sich einfach, wo bist du jetzt eigentlich? Bist du in Bangkok? Bist du in Bad Ragaz? Vielleicht in Zürich? Wo bist du gerade?
Ich bin eigentlich da, wo ich 98% meiner Zeit bin, und das ist in Fürstenau. Und das ist ja unser Hauptrestaurant, ist in Fürstenau, und das ist auch meine Basis. Also meine Familie ist da, meine Kinder, meine Frau. Wir führen ja den Betrieb zusammen. Ich mache das mit meiner Frau zusammen, mit der Sarah. Wir haben die 3 Betriebe, das Casa Caminada, das Orts und das Schloss hier in Fürstenau. Und die anderen Betriebe, die laufen eigentlich grundsätzlich ohne mich. Da werden die Leute gepusht, die von uns rauskommen, vom Schloss rauskommen. Und natürlich kriegen die dort eine Möglichkeit. Und die werden sicherlich auch, kriegen auch den Support von uns, aber ich bin nicht dort vor Ort. Das ist auch so, wurde auch nie versprochen den Gästen. Also es gibt mir auch die Freiheit, wirklich dann auch hier in Fürstenau zu sein.
Wahnsinn. Ich glaube, was du jetzt da sagst, ich glaube, das ist oft in der Theorie das Ziel vieler Sterneköche, die versuchen, sich dann ein bisschen zu diversifizieren. Das klappt, weiß man auch nicht immer. Bist du erstaunt, dass das wirklich so geht? Oder hast du von Anfang an gewusst, das wird gar nicht anders gehen können?
Na, ich glaube, es war für uns klar, hat ja eine Zeit lang gedauert. Es gibt uns 20 Jahre jetzt unterdessen. Seit letztem Dezember haben wir uns ein 20-Jähriges eingeläutet. Und die ersten 10 Jahre war ich wirklich nur hier in Fürstenau, aber da war das Schloss. Da habe ich überhaupt keine Zeit gehabt, um mein Außerhaus zu kochen oder sonst irgendwas zu tun. Mhm. Und dann haben wir dann uns schon nach und nach, sind immer wieder ein paar mehr Mitarbeiter dazugekommen. Wir haben dann auch das Gefühl gehabt, hey, vielleicht bin noch zu jung, um einfach nur dieses Restaurant zu haben. Vielleicht müssen wir, man ist ja kreativ, man will vorwärts kommen, man will was bewegen, man will auch schauen, dass diese Energie und diese, ja, diese Leidenschaft, um auch zu kreieren und Sachen zu machen, die vielleicht so noch nicht gemacht wurden, das ist immer so ein bisschen Ansporn auch gewesen. Ja. Und dann angefangen, diese Vivas aufzumachen, dann kam dann irgendwann mal eben das Niv dazu. Und da war wie klar, es darf nicht das Gleiche sein wie im Schloss. Und es ist wie klar, dass ich hier im Schloss sein möchte und auch sein werde. Und wir müssen einen Weg finden, wie man auch andere Leute im Team und in der Unternehmung weiterbringen können, wie man ihnen auch eine Plattform geben können. Und was hat diese Person Kaminade nicht braucht? Und ich glaube, das haben wir hinbekommen. Am Anfang hieß es schon immer, ja, das wird nicht klappen wahrscheinlich. Aber wir waren davon überzeugt, weil wir von Tag 1 immer gesagt haben, hey, jetzt setzen wir da unten, zum Beispiel in Bategazza, haben wir den Silvio German eingesetzt. Silvio und das German. Auf Tag 1 war das sein Restaurant. Und ich habe mich da nie aufgedrängt, habe ihm gesagt, das ist dein Ort. Wenn die was wollen, dann sollen sie zu dir kommen. Wenn eine Anfrage kommt für Siniv, dann machst du diese Anfrage. Und das war wie klar kommuniziert von Anfang an. Mich sieht man im Schloss und woanders ist das Konzept von uns, aber man sieht auch andere Leute und wir geben auch anderen Köchen, die bei mir im Team sind, auch eine Chance und eine Plattform.
Und, das ist nämlich auch das Spannende, ich finde auch das Inspirierende und auch das, wo man wirklich, muss man sagen, mit Bewunderung auf das, was du da aufgebaut hast, blicken kann und muss, dass du, sagen wir mal so, Expansion mit Mitarbeiterförderung vorbildlich verknüpft hast.
Ich glaube, das geht ja gar nicht anders. Ich glaube, das ist gar nicht anders möglich. Man muss ja die Leute, man muss gute Leute haben. Und ich glaube, man tut einem keinen Gefallen, wenn man die Leute, die guten Leute flach behält und sich selber im Fokus stellt. Das wird nicht nachhaltig sein. Also das ist wirklich auch eine Erfahrung, die man macht. Ich habe mit 26 da den Betrieb angefangen und war relativ jung. Und ich glaube, ich hatte dieses Brennen nach Selbstständigkeit. Ich wollte mein eigenes Ding machen und so. Und ich glaube, wenn man das hat und spürt, wenn man selber auch so tickt, dann muss man den Leuten Platz lassen. Mhm. Weil es gibt ganz viele junge Leute draußen, die sehr viel Talent haben und vielleicht auch genau danach brennen.
Ja.
Und wenn man sie aber mit ins Team holt und denen eine Möglichkeit gibt und sie auch in Ruhe lässt und aber auch eine Unterstützung bieten kann und auch ein Teil davon wird dann halt, dann kann man solche Leute auch ganz lange anbinden und auch, und auch, ja, dann Partner werden und auch, sich gegenseitig eigentlich auch, befruchten und helfen. Und das ist eben spannend. Und ich glaube, die Franzosen haben das ja immer anders gemacht. Die haben ja überall ihren Namen drauf gemacht und haben eigentlich die Köche immer versteckt. Und für uns war wie klar, hey, es ist eine andere Generation, wir gehen raus, es geht um ein Team, es kann nicht nur eine Person sein. Und deswegen war es für uns wie klar, hey, wir werden einen Rest aufziehen, ein zweites, aber das bin nicht ich, sondern das ist unser Konzept. Und da steht irgendjemand dahinter, der seinen Weg gehen wird, der auch wieder Stammgäste anzieht, der auch wieder seine Persönlichkeit hergibt. Und das ist so, das war für uns wie normal. Wir haben gar nicht groß darüber nachdenken müssen. Es war wie klar, dass wir den Silvio jetzt in Bategaz zum Beispiel pushen und der steht da im Fokus. Und in Zürich war es dann der Daniel, ein Österreicher, großartiger Mann, der schon seit 14 Jahren bei mir ist und ein super Typ und auch mit der Ines zusammen. Und die will man auch zeigen. Die leben die gleichen Werte. Das sind richtig coole, gute Leute, die was drauf haben und die will man nicht verstecken. Die muss man zeigen.
Ja, ja. Daniel Zeitelhofer hast du jetzt erwähnt, und Silvio German war jetzt eben in Bad Ragaz. Das stimmt schon. Man hat irgendwie auch, und das war ja das Tolle, diese Gesichter verbindet man dann auch einfach mit dem Igniv. Und ja, man weiß schon, das ist irgendwie Kaminada, aber dort ist ihr Gesicht im Vordergrund. Was ich jetzt eben auch gar nicht gewusst habe, ist, dass du tatsächlich also 98% in Fürstenau bist, in der Homebase, wo du dich um die 3 Sterne mitkümmerst, könnte man
Ja, es sagen. Ist ja so, der Ort hier ist ja ziemlich speziell. Wir sind ja auf dem Land, 1,5 Stunden von Zürich weg und es ist ein kleines Seelendorf mit 300 Einwohnern.
Und ich glaube, offiziell die kleinste Stadt, oder? Ich weiß nicht.
Die Stadt promotet das so. Die haben immer noch das Stadtrecht, auch wenn sie viel zu klein sind dafür, aber das Stadtrecht ist da und deswegen sagen sie auch und die haben herausgefunden, dass sie eigentlich die kleinste sind. Es gibt auch noch eine, die genau gleich groß ist, aber die streiten sich da irgendwie mit Humor natürlich, aber ich glaube, es ist halt offiziell die kleinste Stadt der Welt. Und ich habe hier vor 20 Jahren angefangen und wir haben ja keine Sterne, keine Punkte, nichts gehabt. Wir haben mit 4 Mitarbeitern damals angefangen Und ich glaube, wir haben schon in der Schweiz einen gewissen Weg eingeschlagen, der vielleicht auch fasziniert und auch der Ort fasziniert. Ich meine, wenn man daherkommt, das ist so schön und es ist immer noch so ursprünglich irgendwie und trotzdem ist es sehr modern mit unserer Jugendlichkeit und mit diesem Spirit, den wir hier reingebracht haben, ist es schon ein spezieller Ort, finde ich. Und die Leute warten sehr lange, bis sie daherkommen, wir reservieren, ab und zu sind wir voll, dann geht's bis 8 Monate, ab und zu geht's auch spontan. Und ja, dann ist schon die Erwartung da, dass man vielleicht ein bisschen Caminade auch noch sieht. Mhm. Auch wenn ich immer sage, es ist der Ort ist viel stärker als ich als Person und ich habe ein großartiges Team und jetzt unterdessen auch den Marcel Skipper, der seit 8 Jahren bei mir ist. Er hat ja das in Yves St. Moritz gemacht, 5 Jahre.
Ja.
Und er war im Sommer dann immer da und irgendwann habe ich gesagt, jetzt muss ich entscheiden, ich brauche jetzt jemand hundertprozentig da, ganzjährig, der mich da unterstützt, weil wir haben einfach zu viele Projekte. Mhm. Und hat er gesagt, ja, das sei sicherlich auch sein Wunsch und sein Traumprojekt und dann haben wir ihn involviert, auch ins Geschäft, also er ist mitbeteiligt und wir machen jetzt eigentlich das Schloss da oben zusammen. Ja, genau, ich habe dann auch da gesagt, hey, wir können da nicht die Leute einfach irgendwie einfach warm behalten, nein, wir machen diesen Schritt, wir tun ihn integrieren und er hat eine Beteiligung in der Gesellschaft und wir führen das Schloss hier oben zusammen, also das wird jetzt auch ein paar Jahre vielleicht auch dauern, bis dann halt auch wirklich die Leute auch sagen, jetzt gehen wir zu Marcel. Aber wir sind uns bewusst, dass wir das auch diese Rolle auch spielen möchten und ihn auch voll pushen möchten. Und,
ist das aber auch ein Ziel von dir? Also ist das auch etwas, wo du sagst, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, die Leute können und sollen ruhig sagen, wir gehen zum Marcel und nicht zum Andreas?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind ja zu zweit jetzt. Meine Frau ist auch noch da, die ist auch immer im Hintergrund. Mhm. Aber man geht ins Schloss Schauenstein, man geht nach Fürstenau und man erwartet eine tolle Kulinarik und ein tolles Team. Und das ist ja nicht eine Person, sondern das sind ganz viele tolle Leute da. Und natürlich probiere ich wohne ja auch hier, ich probiere auch, wenn ich da bin, diese 98%, auch die Leute zu sehen, schnell Hallo zu sagen, schnell mich zu bedanken. Mhm. Und das Gleiche macht der Marcel eigentlich auch. Also das ist unser, wir leben das eigentlich vor und das machen unsere Mitarbeiter und Leute auch. Und ja, wahrscheinlich gibt es viele Leute, die kommen, die wollen mich unbedingt sehen, aber es gibt auch ganz viele, die kommen einfach wegen Produkt, weil sie einfach sagen, hey, ich will das entdecken. Und das sind eigentlich die Leute, die wir auch haben wollen.
Ja.
Und natürlich ist es schön, wenn eine Persönlichkeit nicht integriert ist. Das ist uns auch bewusst. Deswegen wissen wir auch, dass wir das schon, oder deswegen haben wir auch gewusst, wir wollen das frühzeitig auch halt, dass man jemand noch nachzieht. Und dass man noch jemanden, einen zweiten Mann an der Seite hat, oder? Und da war der Marcel klar, die Nummer 1 da nachzuziehen. Und wir machen das, wir harmonieren hervorragend. Und ich glaube, es ist cool für ihn und es ist super für mich. Und es ist spannend, wie das jetzt in Zukunft angenommen wird. Und es ist jetzt 1,5 Jahre zurück. Und wir merken schon, dass viele Leute auch Freude haben, dass sie ein anderes Gesicht sehen. Oder? Man kommt zwar daher, man denkt, Caminade ist da. Und dann auf einmal steht der Marcel da. Und man denkt, die Caminade kocht ja gar nicht alleine. Da ist ja noch jemand anders. Und das ist ja schön. Ja, und das überrascht auch die Stammgäste. Die Stammgäste schätzen den Marcel extrem. Die Leute, die vielleicht zweimal oder fünfmal im Jahr kommen, die kennen den Marcel und man geht zu Marcel hin und die wissen ganz genau, was seine Rolle ist und das ist schön zu sehen und das wird je länger, je mehr auch bewusst allen Leuten, oder?
Ja, ich finde es spannend, wenn man dir auch so zuhört, man hat wirklich das Gefühl, dass auch unternehmerisch bei dir alles gut durchdacht ist und auch alles in einer gewissen Balance ist, du musst dich jetzt nicht irgendwie in 5 teilen, damit du an jeder Front irgendwie da noch aushelfen kannst. Aber drehen wir vielleicht ein bisschen diese Uhr zurück. Das war ja nicht immer so. Also wo du angefangen hast, das muss ja anders gewesen sein.
Natürlich. Oder?
Also wenn man mit Anfang, Mitte 20, glaube ich, warst du, dieses Schloss übernehmen mit Ambitionen. Also kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das begonnen hat und mit 4 Mitarbeitern, ja, wie du gesagt hast.
Ich hatte damals meine Freundin damals, die Sieglinde, und wir hatten klar einen Traum, komm, lass uns ein Restaurant aufmachen. Und ich wusste schon ziemlich früh, dass ich das machen möchte. Und wir haben dann hier in meiner Heimregion ein bisschen gesucht, was es so geben würde. Dann war dieses Schloss frei schon bereits seit 2 Jahren und dann kam die Anfrage, ob das vielleicht auch eine Option wäre. Da würden sie gerne was umnutzen. Wir haben uns dann das angeschaut und haben gesagt, oh, Fürstenau ist zwar um die Ecke, da fährt man meistens dran vorbei, stoppt eigentlich nicht, auch wenn man hier aufgewachsen ist. Und trotzdem, der Ort ist einfach magisch und das war das Bauchgefühl hat einfach gesagt, wir probieren es mal, wir haben nichts zu verlieren. Mhm. Und dann haben wir dieses Teil gepachtet und haben dann schon gewusst, hey, wir hatten nicht die Ambition, 3 Sterne da zu kochen. Das war klar.
Wirklich?
Weil dann hätten wir das nicht, dann hätten wir das wahrscheinlich nicht geschafft, weil du kannst nicht, wir haben ja nicht irgendwie einen Mäzen gehabt hinten dran, der gesagt hat, ja, macht's, was ihr wollt, stellt's auf die Leute ein, die ihr braucht's für 3 Sterne. Nein, das war nicht so. Für unser Traum war, einen Ort zu schaffen, vielleicht einen Stern zu erkochen oder vielleicht mal 17 Punkte zu haben. Das war so ein bisschen der langfristige Traum, aber der generelle Traum war, einen Ort zu schaffen, wo man kreativ und sich selbst ausleben darf und seinen eigenen Ort hat. Und natürlich war uns ganz klar bewusst, hey, wir müssen das irgendwie behutsam machen, weil es geht ans Eingemachte, wenn wir das nicht schaffen, dass das finanziell für uns funktioniert. Und das ist immer noch das A und O, dass es einfach wirtschaftlich Sinn macht. Und wir haben dann mit sehr wenig Mitarbeitern angefangen, haben uns wirklich die ersten 5 Jahre den Arsch aufgerissen. Das waren so 18, 19 Stunden Tage. Die hat es auch gebracht. Ich möchte es nicht nochmal machen, aber weil ich einfach schon zu alt bin dafür, aber es hat es damals gebracht und wahrscheinlich, wenn ich jung wäre, würde ich es genau wieder so machen, weil es war eine super Zeit. Ich habe keine Minute, habe ich bereut, weil es wirklich so, es war so, wie lebe deinen Traum, auch wenn es knallhart war, so ein kleiner Albtraum am Anfang, jetzt rein von der Arbeit, von der Aufwand her und so, aber ich glaube, wenn man das nicht bereit ist zu machen, wirklich alles dafür zu geben. Man hat immer das Gefühl, ja, jetzt fange ich mal an und dann schaue ich mal, wie sich das entwickelt. Aber man muss wirklich, es ist knallhart, wenn du auf die Zahlen schauen musst, wenn du die Rechnungen zahlen musst Ende Monat und so. Und da kannst du halt dir halt keine zusätzliche Person leisten. Also da machst du halt die Zimmer selber. Wir hatten 4 Zimmer damals und wir haben die Toiletten geputzt. Wir haben Montag, Dienstag, wo das Restaurant zu war, haben wir dann halt produziert und eingekauft und Pralinen gemacht. Und das war schon knallhart, aber das hat's gebraucht und das war cool. Und irgendwann kam man dann, war ich dann Koch des Jahres oder kurz vorm Koch des Jahres, das war 2008, also 5 Jahre später, meine Freundin zu mir gesagt,
hey. Ja, eigentlich, gell? In 5 Jahren dich zum Koch des Jahres zu arbeiten, ist schon sehr ungewöhnlich, muss man schon sagen.
Ja, ich weiß auch nicht, das war vielleicht auch die Zeit damals, es gab viele klassische Restaurants, waren so ein bisschen die ältere Garde da und ich glaube, die ganzen Führer, die waren irgendwie wie froh, jetzt kam da mal ein Junge und der hat da mal, der hat sich selbstständig gemacht und er hat einen Ort kreiert, der ziemlich cool ist und die machen das mega gut. Die haben vielleicht ein bisschen einen anderen, jüngeren, moderneren Ansatz. Und das war vielleicht auch gerade der Zeitpunkt und deswegen kam das vielleicht beieinander und auch ein bisschen schneller. Mhm. Aber wir haben bis zu dem Punkt unseren Arsch aufgerissen und dann kam meine Freundin und hat gesagt, hey, ich kann nicht mehr. Ich muss was Neues machen. Ich will nicht mehr. Und ich habe gedacht, okay, scheiße, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir das erste Mal, und da war sie auch noch dabei mit dem Geschäft, dann später habe ich sie dann ausbezahlt und dann hat sie dann ihren eigenen Weg, ein eigenes Lokal aufgemacht. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir uns noch entschieden, dass wir eigentlich, um sie auszulösen, haben wir 3 Leute eingestellt, nur für sie. Wow. Und das war schon so ein Punkt. Ich glaube, wenn wir den Titel nicht gehabt hätten und diese Umsatzsteigerung nicht gehabt hätten, dann hätten wir wahrscheinlich das gar nicht überlebt, sondern jetzt im Nachhinein. Aber das war auch der Zeitpunkt, wo ich wirklich gesagt habe, wir müssen 3 Leute einstellen, sonst funktioniert der ganze Laden gar nicht mehr.
Ja, und sonst sind wir alle ausgebrannt in den
nächsten. Genau, oder auch für mich selber. Ich war ja auch völlig am Limit. Und das war eigentlich auch ein Breaking Point, wo ich gesagt habe, hey, look, in Zukunft, wenn ich das Gefühl habe, dass wir noch jemanden brauchen, stellen wir sie ein. Es wird gehen. Dann gehen wir mit dem Preis ein bisschen hoch oder optimieren wir sonst irgendwie. Und das war eigentlich ein guter Punkt für mich, weil bis zu dem Punkt waren wir immer so ein bisschen zu vorsichtig. Wir haben immer Angst gehabt, Leute einzustellen. Man weiß ja nicht, was passiert. Ja, und ab dem Zeitpunkt dort im 2008 habe ich gesagt, hey komm, wenn wir sie brauchen, dann holen wir sie.
Ja. Und das machen wir jetzt immer irgendwie noch so. Gehen, weil Mitarbeiter bringen ja auch einen neuen Mehrwert und man kann an den Schrauben.
Ja, natürlich, du kannst anstelle auch mal vielleicht einen Tisch mehr noch reinnehmen oder du hast einfach mehr Kapazitäten und sonst bewegst du dich in deinem Tunnel drin und du bist so wie ein Drehrad und kommst gar nicht mehr raus. Aber es hat diese 5 Jahre gebraucht, sonst wäre die Basis nicht da gewesen, dann vielleicht auch diesen Schritt zu machen, mal dieses Risiko aufzunehmen und die Mitarbeiter mehr einzustellen.
Mm-hmm. Zum Koch des Jahres habe ich jetzt noch eine Frage. Ist das wirklich so? Bist du 2007 und 2009 zweimal zum Gourmet-Koch des Jahres?
Also ich bin 2008 bin ich Koch des Jahres geworden und habe 18 Punkte bekommen.
Ja.
Und dann im 2000,
ich glaube 9.
8, oder? 9 oder was? Ja, es war 2009 für den Guide 2010, habe ich dann 19 Punkte bekommen.
Okay.
Vielleicht auch, ich habe immer das Gefühl, damals gab es ja Michelin lange in der Schweiz und wir hatten 2 Sterne und hatten eine spezielle Markierung und die war in Rot. Und das hieß damals, dass man Anwärter ist für 3 Sterne.
Ah, okay.
Und das war so eine Zeit lang, gab es diese Markierung. Ja, und dann wussten wir schon, oh shit, jetzt kriegen wir 3 Sterne. Oh, was bedeutet das? Werden überhaupt, kriegen wir sie vielleicht nur oder sind wir nur Anwärter oder so und so? Und, und Gomio hat das vielleicht auch mitbekommen und dachte, wenn die jetzt 3 Sterne bekommen und der hat 1,18 Punkte, dann stimmt vielleicht das nicht in der Balance. Ja. Oder vielleicht haben sie einfach nur gesagt, hey, nein, das ist so gut, dann geben wir jetzt 19 Punkte. Ja. Kann natürlich auch sein. Ja. Und wir haben dann die 19 Punkte bekommen und wie gesagt, Gomio war immer sehr stark in der Schweiz und hat einen riesen Einfluss gehabt und hat natürlich auch die Reichweite gehabt. Und
wirklich, so wie du es jetzt gesagt hast, also auch auf die Umsatzzahlen wirklich Auswirkungen gehabt.
Ja, klar, wenn du Koch des Jahres siehst, dann hast du einfach eine gewisse Medienpräsenz und dann hast du eine gewisse Aufmerksamkeit und das bringt halt automatisch Leute in dein Restaurant. Und da hat Gomio sicherlich damals eine riesen Sprachrohr gehabt mit diesen ganzen Medien, die sie halt auch bespielen, wenn der Koch des Jahres rauskommt. Da gab es noch keine sozialen Medien. Das war eigentlich noch richtig, da war es froh, wenn ein Bericht mal in der Zeitung war und das war halt, wenn du Koch des Jahres warst, dann war es halt überall drin und und das war schon ein sehr starkes Medium. Und
ich meine, es ist in der Schweiz heute immer noch, und ich finde das eigentlich auch gerade aus österreichischer Perspektive total faszinierend, wie stark der Gomio auch so vom Image und so in der Schweiz ist, die ja auch einen Guide Michelin hat. Also oft ist ja in Ländern, die auch flächendeckend den Guide Michelin haben, der Gomio manchmal vielleicht nicht so stark. In der Schweiz habe ich das Gefühl, Gomio ist einfach mega stark.
Ja, das ist halt auch, das hat mit Kontinuität zu tun, oder? Das ist wie mit dem Betrieb auch bei uns. Wir sind jetzt 20 Jahre da. Wir haben unsere Arbeit gut gemacht, wir haben ein gutes Fundament und wir haben immer noch ganz viele Sachen, die wir besser und anders machen wollen, oder? Mhm. Und man sieht das auch beim Gomio, die sind schon ewig da, die sind ewig schon in diesem Ringe-Haus tätig, oder? Ja. Im Ringe-Verlag. Und die verfolgen einfach einen sehr, das ist einfach nachhaltig irgendwie aufgebaut und dann ist es halt glaubwürdig. Ich glaube, wenn man halt jedes zweite Jahr wieder einen neuen Verleger hat, der diesen Titel übernimmt.
Stichwort Deutschland,
dann geht es halt immer wieder, fängt es immer wieder von Null an und dann irgendwann ist es nicht mehr glaubwürdig. Und das hat halt die Schweiz, hat diesen glaubwürdigen Gomio und Michelin hat das halt von Haus aus, weil es einfach von einem Brand aus gesteuert wird. Und Gomio hat das, glaube ich, damals mit den Lizenzen gemacht und jedes Land hat eine eigene Lizenznehmer.
Genau.
Dann hat man halt die Kontrolle nicht so wie halt Michelin und aber die Schweiz macht da einen hervorragenden Job. Das sieht man auch mit dem Gomio-Channel.
Absolut. Der von dir auch super bespielt wird. Also ich finde, jetzt persönlicher Meinung, die besten Rezept-Videos und Kochvideos sind für mich Andreas Caminada, Gomio Schweiz. Es ist so großartig.
Es sind nicht alle gut.
Aber sehr viele sind unglaublich gut. Wo ich auch finde, dass deine, auch in vermeintlich simplen Rezepten, die Caminada-DNA rüberkommt, diese Produktaffinität mit relativ wenig Produkten, eine wirklich große, sehr, sehr, sehr leichte Küche rüberzubringen, das ist schon
ja, das ist ja Gomio Channel, da machen wir eigentlich so diese Hausmannsrezept und so, das Alltagsküche und so. Und ab und zu
mit einem kleinen Twist, oder?
Natürlich. Toll, man will ja dann schon probieren, irgendwie halt diese Kapuns oder was auch immer halt ein bisschen auf seine eigene Art zu machen, auch wenn es viele Standardrezepte sind natürlich, aber es macht immer noch Spaß, auch wenn es anstrengend ist, wenn wir es produzieren. Wir produzieren das ja auch sehr kompakt, wir machen das eigentlich immer 3 Tage hintereinander, dann machen wir ungefähr 21 Filme in 3 Tagen.
Ja.
Also es ist dann schon ziemlich durchgetaktet, also wir sind schon sehr, wir optimieren schon, was geht, was die Zeit anbelangt.
Ist aber bei dir mehr als notwendig, die Projekte, die du hast, sind mittlerweile ja auch sehr vielfältig. Ich meine, du hast dann auch ein sehr erfolgreiches Magazin, das auch wirklich sehr empfehlenswert ist, wirklich mit tollen Artikeln drinnen, tollen redaktionellem Content. Du hast deine Stiftung, wo es um Talenteförderung geht und so weiter. Seit wann hat sich das eigentlich so ergeben, dass du da so stark diversifiziert hast? Seit wann ist das so, dass du nicht mehr nur in Restaurants arbeitest?
Ja, ich glaube, das ist ja so, dass das Hauptrestaurant, das Schloss Schauenstein, ich glaube, nach 10 Jahren war so ein bisschen, oder wo wir den 3. Stern auch bekommen haben, habe ich so wie gedacht, shit, was kommt jetzt noch? Jetzt geht es eigentlich nur noch abwärts. Und jetzt haben wir da den Höhepunkt erreicht, jetzt können wir ja nur noch verlieren. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt hat auch niemand mehr was zu berichten. Jetzt haben wir ja alles erreicht. Was passiert denn noch? Ich glaube, wir sind ein bisschen wie ausgeliefert. Und dann habe ich das Gefühl, hey, ich glaube, jetzt sind wir selbstverantwortlich. Jetzt müssen wir selber schauen, wie wir überleben oder wie wir halt uns weiterentwickeln. Und natürlich auch mit der Perspektive, hey, was denken jetzt die Leute? Jetzt schauen gewisse Leute vielleicht auf uns auf, sind vielleicht noch kritischer mit uns und so. Und habe das Gefühl, hey, wir müssen halt Sachen machen, die halt irgendwie einen Sinn ergeben und vielleicht auch einen nachhaltigen Aspekt herbringen. Da, dann kam dann halt die Stiftung irgendwann mal oder auch das Magazin. Die ersten 12 Ausgaben haben wir im Eigenverlag gemacht. So ein Riesenhorror. Okay. Da haben wir nachts noch die Etiketten geklebt und das irgendwie verschickt. Aber das war auch so ein bisschen wie, hey, wie können wir was anders machen, als was die anderen machen? Hey, machen wir doch ein Magazin. Mhm. Hört sich so einfach an.
Das war eine, wenn man das Magazin kennt, weiß man schon.
Es war schon heftig. Aber alle haben Kochbücher gemacht und wir haben gesagt, komm, wir müssen doch was anderes machen. Kochbücher, irgendwie ist das so langweilig, ich habe keine Motivation, ein Kochbuch zu machen. Mhm. Aber komm, wir könnten doch ein Magazin machen. Das war so eine, irgendwie so eine Furzidee. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir mal einen Prototyp. Und dann habe ich dann eine Agentur gesucht, die haben dann mit uns einen Prototyp entwickelt. Und dann hatte damals schon einen Partner, Audi und VZUG, das waren damals schon Partner, die wir so eine Partnerschaft begonnen hatten. Dann habe ich die mal abgeholt, habe gesagt, hey, wir machen da ein Magazin, wir suchen da noch einen Nosenehmer und so, wäre das was für euch und so. Dann haben die gesagt, ja, das finden sie super, sie würden das super unterstützen und so. Und da haben wir dann gesagt, okay, jetzt machen wir mal ein Magazin. Da haben wir dann eins gemacht und haben dann 2 gemacht, 3, 12 gemacht im Eigenverlag und irgendwann haben wir gesagt, hey, jetzt muss das irgendwie, wir waren einfach nie richtig gut im Vertrieb. Das war immer unsere Schwäche. Die Magazine wurden immer angeliefert und haben gedacht, okay, wie kriegen wir jetzt die los? Wir hatten schon Abonnenten, aber ich habe dann wirklich diese Buchhandlungen persönlich angerufen, habe gesagt, hey, wir haben dein Buch, ich bin dein Koch, und dann so ein Bookersin, das war eine Mischung zwischen Magazin und Buch, ob sie das vielleicht aufnehmen wollen, dabei gibt es ja irgendwie Buchverbände, die dann das alles verstreuen und so, und damals wusste ich das noch nicht. Und,
es geht sicher einfacher, ja.
Und dann irgendwann habe ich gedacht, hey, wir sind einfach nicht gut in dem, wir müssen da eine neue Lösung suchen. Und dann haben wir dann eben mit dem Caminato Magazin, mit der neuesten Ausgabe, das dann professioneller aufgegleist.
Wann war da die erste eigentlich, das erste Caminato Magazin?
Ja, die erste war 2012, die erste Ausgabe. Aber das war schon für uns damals so ein gutes Werkzeug, um einfach auch, sich zu zwingen, ein bisschen rauszugehen, über den Tellerrand zu schauen und auch vielleicht andere Bereiche einzublicken und aber auch andere Köche zu treffen. Mhm. Das war ein wichtiges Werkzeug, immer noch. Das ist so ein bisschen, wie das zwingt mich, zweimal im Jahr in eine Stadt zu gehen, einen Freund zu besuchen, die Stadt zu entdecken. Und das ist ein super Werkzeug für uns.
Ja.
Auch und für unsere Kreativität und für den ganzen Betrieb.
Ja, also es gibt ja auch den Leserinnen und Lesern so einen Einblick in die Schloss Schauenstein-Caminada-Welt, ja, auch wenn es irgendwie peripher, auch wenn es vielleicht nicht explizit darum geht, es gibt einen Einblick in den Mikrokosmos und in die ganze Philosophie, das funktioniert ja auch gut.
Ja, es ist halt einfach ein Machen, oder? Es ist nicht, ich habe jetzt, meine Frau ist auch im Betrieb jetzt schon seit 12 Jahren und wir tun das eigentlich nicht zu Tode denken. Mhm. Sie ist schon eher die Sichere, sie macht auch die ganzen Finanzen und so, und sie sagt immer, bist du sicher und so. Und meistens sagen, wenn wir dann beide sagen, komm jetzt, okay, dann mach's halt, dann machen wir es auch. Und es darf nicht zu Tode gedenkt werden, weil wenn man alles auf den letzten Punkt ausdenkt und planen möchte, dann ist die Energie schon weg, bevor es überhaupt losgeht. Und ich bin einer, der sagt, hey, finde ich cool, let's do it, habe ich die richtigen Leute an meiner Seite, meine Frau sagt, ja, dann machen wir es, oder? Ja. Und dann gibt es vielleicht ein paar Sachen, die wir vielleicht dann nicht umsetzen, aber wenn man diese Energie von diesem Entdeckertum oder hey, komm, lass uns das anpacken, das finden wir alle cool, wenn man das nicht mitnimmt, dann ist es meistens Witz, dann funktioniert es meistens auch nicht. Und ich glaube, da sind wir relativ pragmatisch und wir sagen, hey, komm, machen wir, probieren wir es und dann gehen wir es an. Und das ist das Schöne, weil man es einfach machen kann. Oder? Das
pragmatisch und aufs Bauchgefühl auch.
Ja, ich glaube, jede Entscheidung, die ich getroffen habe, war irgendwie Bauchgefühl. Auch wenn es vielleicht vom Kopf her nicht hundertprozentig Sinn gemacht hat, jetzt von wegen finanziell oder was auch immer. Aber wenn das Bauchgefühl stimmt und man das ein bisschen mit einem gewissen Respekt und mit gewissen Bodenständigkeit macht, dann funktioniert es. Und dann funktioniert es auch finanziell. Ja. Ich glaube, man muss auf das Bauchgefühl hören. Das ist sicher so. Oder das ist die beste, das hat schon bei meiner Kochlehre angefangen. Das war auch ein Bauchgefühl. Mhm. Das war nicht.
Der Entschluss, Koch zu werden, war auch so etwas, wo du gesagt hast, na, das ist vielleicht jetzt rational zu Ende gedacht, nicht das Sinnvollste, aber im Bauchgefühl hast du genau gewusst, na irgendwie.
Ich wusste nicht, ich war 14 oder 15, wo ich das entschieden habe. Mhm. Da ist man ja viel zu jung, um so eine Entscheidung zu treffen fürs Leben.
Total, und, ja, ich glaube, jeder, der in der Schweiz eine Lehre gemacht hat, weiß, das ist eigentlich eine mega Blindflugentscheidung.
Ja, natürlich. Ja. Und natürlich kann man sich interessieren für was, aber ob das richtig ist, weiß man ja nicht. Aber mein Bauchgefühl war damals ganz klar, die Leute, wo ich da diese Schnupperlehre gemacht hatte und so, die waren nett und das war spannend und die waren von verschiedenen Ländern und auch ein paar Einheimische und das war eine gute Stimmung und das war meine Entscheidung.
Ganz einfach.
Das war nicht das Kochen, das waren die Menschen. Und das war eigentlich immer so. Ich habe dann auch nach meiner Lehre auch oder noch ein bisschen später immer Köche ausgewählt, weil ich das Gefühl habe, hey, die sind irgendwie, das passt irgendwie. Mhm. Klaus-Peter Lump ist ja auch so ein Riesentyp, der ein Riesenherz hat und einfach ein sympathischer Typ auch ist und nicht irgendwie so ein Sklaventreiber und das war irgendwie, habe ich das immer, glaub, mein Bauchgefühl hatte mir immer das Richtige eigentlich gesagt und das waren gute Mentoren für mich.
Ja, von denen du auch das ein bisschen mitgenommen hast, dieses mit den Mitarbeitern muss es auch menschlich passen, damit es dann beruflich gut ist?
Ja, natürlich, ja.
Ist Klaus-Peter Lump zum Beispiel so eins der Vorbilder auch?
Auf jeden Fall, der hat so ein großes Herz und der ist so menschlich und der ist so am Boden geblieben. Das sind sicher Sachen, die man halt dann auch, ja, wo man sich auch wohlgefühlt hat. Und aber sicher, wo ich da aufgesperrt habe am Anfang, war der Druck natürlich schon krass, oder? Wir hatten auch 24 Gäste im Restaurant, mittags und abends, das ging relativ gut, rasch los und wir waren zu zweit in der Küche und hatten nur zwei Leute da vorne an der Front, und meine Freundin und noch eine Mitarbeiterin, und da war natürlich schon extrem viel Druck und Stress drin und da ist man schon ab und zu mal halt auch, hat man sich nicht gespürt, oder? Und,
klar.
Aber es ging dann schnell hat man dann auch gemerkt, dass es keinen Sinn macht, weil es ist ja ein Küche-Service, es ist ein Miteinander, wir müssen den Tag zusammen zu Ende bringen und nicht irgendwie gegeneinander. Und das sind dann so Erfahrungen, die man halt einfach macht und dann halt auch, ja, wenn man eine gewisse Freude hat, dann mit Mitmenschen was zu erreichen, dann lässt man das auch schnell mal weg. Natürlich braucht es ab und zu mal ein lautes Wort, aber es ist dann wieder vergessen. Aber das ist aber eine gute Art. Meistens ist es irgendwie ein bisschen sportlich gedacht und, aber es muss, atmosphärisch muss es einfach passen in den Teams. Und wenn das atmosphärisch nicht stimmt, dann spürt das der Gast am Schluss. Ja. Und ich glaube, wir haben das geschafft, hier über die letzten 20 Jahre immer wieder Teams zusammenzubekommen, die halt, ja, diese Leidenschaft und diese absolute Liebe für diesen Beruf um sie auch motivieren durften und konnten. Und das kann man nur, indem dass man halt nahe dran ist, indem dass man Lieden tut, indem dass man halt auch hinsteht und auch mal den Besen kehrt und halt auch einfach probiert, vorbildlich zu sein.
Und gleichzeitig aber auch ein mega Vertrauen in seine Mitarbeiter setzt, weil, wie du es jetzt eben auch gesagt hast, sozusagen die Schlüssel fürs IGNIF, die kriegt halt dann der Silvio oder die kriegt halt dann der Joel oder der David oder der Daniel. Ja? Das ist schon auch ein totaler Vertrauensbeweis, der, wie man sieht, also total begründet ist. Ich habe übrigens gelesen, stimmt das, dass vor der IGNIF-Eröffnung du den Silvio damals, ich glaube, stimmt das, wochenlang nach, ich glaube, Österreich, Thailand, Singapur, überall hingeschickt hast, um zu recherchieren, wie so ein Konzept ausschaut. Stimmt das? Ich habe das irgendwo gelesen.
Eigentlich, er war dann auf dem Sprung und er hat dann für sich aus entschieden, dass er irgendwie mal ins Ausland geht. Er konnte dann nach Brasilien zum Atala und er hat dann noch sonst ein paar Stages gemacht. Und dann war es eigentlich noch nicht sicher, dann war das in IGNIF noch nicht so spruchreif. Mhm. Und, oder wie war das? Ich weiß nicht mehr, wie es war. Scheiße, wie war das?
Ich habe irgendwann mal was gelesen, dass er...
Ich muss gerade überlegen. Der Dani, der Nadi war weg und dann kam er wieder. Der Silber war bei uns. Und dann, glaube ich, schon bevor wir das aufgemacht haben, war er, glaube ich, haben wir vier Monate davor, wurde er ausgelöst bei uns im Schloss und dann ist er noch auf Reisen gegangen, genau.
Ah, wow, okay.
Und dann hat er dann gesagt, wie geht's da machen und so. Und das hat er dann gemacht in Brasilien und in Asien war er auch, das weiß ich gar nicht mehr. Es sind schon einige Jahre zurück. Mein Gedächtnis wird nicht besser. Aber auf jeden Fall, ich habe ihm immer gesagt, er sei viel zu jung. Eigentlich für das, aber er hätte eigentlich das Richtige vom Typ her wäre er eigentlich perfekt, aber er wäre mein absoluter Kandidat dafür, aber er war einfach ein bisschen zu jung.
Hast du ihm das so gesagt?
Ja, ja, habe ich ihm so gesagt. Und dann kam er dann so 10 Tage später und gesagt, Chef, ich will das wirklich machen. Ich finde das richtig cool. Ich gesagt, okay, dann kannst du es machen.
Jetzt bist 10 Tage älter, jetzt geht's.
Jetzt kannst du es machen. Dann haben gesagt, natürlich, du kannst es machen. Und aber das Konzept von der Idee her war schon, das ist schon gereift. Wir wussten schon, dass wir was anderes machen wollten als im Schloss. Das war wie klar. Mhm. Und als dieses Sharing-Gedanke aufkam, war es so wie glasklar. Das muss das sein. Es muss ein Fine-Dining-Sharing-Konzept sein, das einfach anders ist als Schloss. Das war unsere erste Intention. Das muss anders sein als im Schloss.
Und hast du da irgendwie, ist dir da was Genaueres auch vorgeschwebt? Weil das trifft so einen Zahn der Zeit, dieses Igniv-Konzept. Ja, man sieht es auch.
Ich glaube, das war ein bisschen vor der Zeit vielleicht, vor allem auf diesem Level, denke ich. Also überall in Europa oder eben in Asien oder im Mittleren Osten, da gab es ja, Middle East, da gab es ja überall diese Sharing-Konzepte. Aber in der Schweiz war das so ein bisschen wie funktioniert das? Ah, das wird nicht angenommen. Ah, das ist nicht cool. Vielleicht gab es das so in diesen Tapas-Bars in Zürich oder so, aber nicht in diesen etablierten Restaurants. Und wir haben dann gedacht, hey, wenn wir das so ein bisschen auf einem Niveau machen, wie halt mit einem guten Gastgebertum und mit gutem Essen, und das ist ein bisschen elitär, ein bisschen feiner noch, als einfach dieses plumpe Sharing und so, dann finden wir vielleicht eine Nische. Und wir wussten ja auch nicht, wie wir es machen. Wir haben dann einfach angefangen, oder? Das ist dann so, hey, wir fangen jetzt mal an. Wir hatten dann den richtigen Namen, Vogelnest, oder? Das ist im Begriff vom Sharing, oder? Wenn da der große Vogel kommt und die Kleinen füttert.
Ja, im Begriff von Rätoromanisch, glaube ich, ne?
Ja, genau, und im Begriff von diesem Konzept. Und haben dann einfach mal drauf losgekocht. Und das war schon kompliziert am Anfang. Aber trotzdem, die Leute haben es cool gefunden. Das war so ein bisschen wie ein neues Fine Dining, oder? Es war ein bisschen mehr laid back, es war ein bisschen lauter von der Musik, es war ein bisschen entspannter. Natürlich auch dieses Sharing bringt automatisch viel mehr Dynamik in dieses Essen rein und so.
Man tauscht sich mehr aus, ne? Man sagt, genau. Papier, und kostet das einmal und so. Ja.
Und dieses Sharing, und dann halt nicht riesige Portionen, sondern auch ein bisschen definiert und schön und abgestoben und schön gekocht, schön präsentiert und so. Und das war so wie klar, hey, wir wollen da auch von der Geschirrserie was machen, wo sich abhebt vom Schloss. Und damals war ja alles so ein bisschen nordisch, alles sehr getöpfert und so. Und wir haben gesagt, hey, und ich hatte so das Gefühl, hey, wir müssen was Buntes reinbringen. Ich hatte immer so ein Faible für Bernardot, Renault Geschirr und so und immer diese Bunte, habe es aber nie gehabt, weil ich immer das Gefühl gehabt, das passt nicht ins Restaurant. Mhm. Und für dieses Konzept, dann habe ich das Gefühl gehabt, hey, da passt jetzt sowas rein. Und dann haben wir auch so eine Geschirrserie gefunden, die einfach perfekt da reingepasst hat. Und das gepaart mit ganz vielen Glasstellen aus der Brockenstube. Mhm. Dann sind wir alle Brockenstuben abgefahren, haben die ganzen alten Butterplatten gekauft und so, um auf diesen Clash ein bisschen und diese Spannung reinzubekommen, dass es nicht zu steif wird.
Ja, und ich glaube, nicht zu clean.
Ja, genau, dass auch diese Lebendigkeit auch entsteht auf dem Tisch und so. Und das war schon cool, glaube ich. Das hat ja auch niemand erwartet.
Mhm. Und, das war ja das erste im Grand Hotel Bagratas, genau. Glaube ich, war das erste.
Das war 2015. Und das war schon so, ich glaube, da haben wir schon was gemacht, wo unerwartet war. Mhm. Auch von der Porzellanwahl, von dem ganzen Konzept.
Das war so stimmt, jetzt wo du sagst, das Geschirr auf den Fotos und so, man hat immer irgendwie, super, super Geschirr.
Ja, und damals war es eben, damals war der Trend, das sind jetzt bald 10 Jahre, damals war Noma, Nordic Countries, da hat jeder nur noch auf Porzellanteller und selbst getöpfert gekocht, oder?
Mit auch sehr dunklem Geschirr meistens.
Genau, und wir haben gesagt, hey, ich habe gesagt, das dürfen wir nicht, wenn wir das machen, sind wir tot. Wenn der heiße Reiz will, muss auch noch nordisch kochen oder nordisch inspiriert kochen. Und wir haben gesagt, nein, das muss eigentlich die Grandezze sein. So, es muss das Bunte sein, es muss irgendwie strange daherkommen und trotzdem sehr elegant. Und ich glaube, wir haben das, und man sieht es jetzt noch, es ist immer noch gut. Es ist so zeitlos gut. Und das, man sieht jetzt immer mehr Leute, die Glasteller hernehmen und mit diesen Glastellern kochen und so. Und ich glaube, das war damals schon, der richtige Entscheidung. Und ist immer noch gut.
Ja, ja.
Und,
Wann hast du eigentlich gemerkt, okay, das kommt richtig gut an, das Igniv? Es war schon mutig, ja? Hat es gedauert, bis es funktioniert hat, oder hat es relativ bald schon, ist schnell gegangen, dass du merkst?
Ja, ja, man muss schon sagen, ich meine, der Silvio und auch der Francesco Benvenuto damals, Restaurantleiter, die haben das natürlich auch extrem gut gemacht. Die waren so ambitioniert und so passioniert für dieses Projekt und die haben das auch hervorragend gemacht und deswegen kam das auch extrem gut an. Und wir hatten eigentlich schon ein Projekt, ein gleiches Projekt ein Jahr davor in St. Moritz, wo wir dann nicht gemacht haben.
Okay.
Weil wir irgendwie keine Zeit hatten. Die Sarah war damals noch schwanger und ich hatte auch viel zu tun. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt lassen wir es noch, warten wir noch. Und dann kam dann Bad Ragaz und dann haben wir gesagt, okay, Bad Ragaz ist ein bisschen näher, das können wir kontrollieren, das können wir jeden Tag reingehen, das haben wir unter Kontrolle, macht vielleicht Sinn für das Erste. Und da haben wir dann eben das in Bad Ragaz aufgemacht und eben mit den super Teams. Und dann sind wir dann schon 6 Monate später schon nach St. Moritz hoch und haben gesagt, hey, jetzt haben wir diesen Case, jetzt wissen wir genau, was wir sind und was wir wollen, und haben dann nachher ein Jahr später St. Moritz aufgemacht.
Aber war St. Moritz, war das nicht immer Pop-up im Winter?
Nee, das war schon ein fixes Restaurant und das haben wir 8 Jahre gemacht.
Ah, tatsächlich, okay.
Das haben wir 8 Jahre gemacht. Das wurde auch von der gleichen Designerin gezeichnet und designt. Patrizia Urquiola, sie hat ja alle unsere Igniefs gemacht.
Okay.
Patrizia Urquiola ist eine sehr bekannte spanische, in Mailand lebende Designerin, Interior-Designerin. Und die hat dann diese Restos für uns gemacht, alle. Und dann sind wir dann haben wir eigentlich 2-3 Jahre dann nur diese 2 gemacht und haben dann schon geplant, Zürich und so. Und das hat dann ein bisschen länger gedauert. Und haben dann 2020 Zürich aufgemacht. Und Bangkok auch gleichzeitig eigentlich.
Weil ja, Bangkok hätte eigentlich schon früh aufgeben müssen. Kann ich mich erinnern, war relativ eng beieinander.
Ja.
Gibt es einen Unterschied im Konzept oder so in der Küche zwischen Zürich und Bangkok? Oder fährt man da eine ähnliche Linie? Ich meine, Bangkok tickt ja ganz anders gastronomisch. Wie geht man da um?
Also es hat schon eine Linie. Also man, eben, das ist die gleiche Designerin, auch wenn jedes Restaurant ein bisschen anders ausschaut. Man sieht, es ist eine Familie und auch so es gibt die gleichen Leitplanken, also es gibt das gleiche Geschirr, es ist der gleiche Spirit, das hat die gleiche gewisse DNA, aber natürlich ist ein Vogelnest, sieht immer irgendwie ein bisschen anders aus, egal wo die Region dann halt auch ist, und das widerspiegelt sich auch dort wieder und auch jedes Igniv hat eine eigene Farbe, jedes Igniv hat auch einen anderen Gastgeber und einen anderen Koch, oder? Und das darf auch jedes Mal persönlich sein. Es ist eine DNA, es ist eine Familie und trotzdem hat jedes Igniv seinen eigenen Charakter und das ist eigentlich auch schön. Wir wollten nicht das bis zu Tode konzeptionieren, das wollten wir nicht. Wir wollten diese Lebendigkeit und wir wollten auch diese Persönlichkeiten halt mit reinbringen. Eben Joel ist einer, der kocht ein bisschen schärfer, das spürt man auch dort und das ist auch cool. Und trotzdem weiß man, ist im Igniv. Man sieht, es ist Igniv, es kommt daher wie Igniv und Zürich hat halt den Daniel und das ist auch ein bisschen anders wieder. Und das hat jeder seine Persönlichkeit. Und das macht es lebendig und finde, das macht es spannend. Und trotzdem kann der Kunde, wenn er ins Igniv geht, weiß er, er kriegt eine Qualität, die sind in allen Igniefs eigentlich gleich.
Ja, großartig. Und da gibt es jetzt auch nie bei dir irgendwie so diese Momente, wo du denkst, jetzt schaue ich mir da mal an, ob da nicht alles irgendwie ausartet, ob da, ich weiß nicht, der Daniel jetzt mir zu scharf kocht und er dort zu wenig scharf. Ist das nicht auch ein Balanceakt? Weil es steht ja doch...
Ja, es gibt schon einen Balanceakt, aber ich glaube, je länger dass sie dabei sind, desto einfacher wird das natürlich. Okay. Ich war jetzt zum Beispiel in Zürich, die ersten 3 Monate bin ich, glaube ich, jeden Tag da, um 2 Uhr bin ich da losgefahren oder um 2:30. Dann bin ich da unten bis 8 Uhr abends oder 7:30 bin ich dann unten geblieben und dann bin ich wieder hochgekommen. Das habe ich irgendwie 2 Monate gemacht und dann habe ich gewusst, es braucht mich nicht. Das war eher so, dem Team zur Unterstützung da zu sein und auch dem Dani, um die Sicherheit zu geben. Der Joel zum Beispiel, wenn er jetzt die Menüs macht, dann ruft er mich an und sagt, hey Chef, ich habe ein neues Menü, kannst du vorbeikommen? Dann gehe ich vorbei, dann kocht er das, dann esse ich das und dann kommt er dazu und dann tun wir es vielleicht noch ein bisschen diskutieren, aber es ist, ich sage immer, es ist mega, was du machst. Es gibt vielleicht würde ich das und das anders machen oder das und das, aber am Schluss ist er natürlich auch verantwortlich, dass es gut ist und dann kann er auch mitentscheiden und sagt auch, ja, ich finde das schon cool und ja, dann macht das ist doch super. Ja. Also mir hat es geschmeckt, also das ist so eine Balance. Aber wenn ich jetzt merken würde, dass es komplett aus dem Ruder läuft, dann muss ich dort vor Ort sein, oder?
Ja, aber jetzt muss ich trotzdem fragen, wo hast du diese Mentorenrolle, die so stark auf so wirklich so produktives Vertrauen setzt, wo hast du die gelernt?
Es im Vorteil ist wahrscheinlich, wenn man sich selbst sehr früh selbstständig macht. Das habe ich ja gemacht. Und dann ist irgendwann mal auch der Ego gestillt. Man sagt, hey, ich wäre schon mit deinem Stern zufrieden gewesen, oder?
Ja.
Und irgendwie wird man vielleicht dann auch ein bisschen gelassener. Und man hat auch, man lässt auch den anderen Raum. Es ist so, also ich habe Freude oder man kriegt so viel zurück, wenn man den anderen Leuten Raum gibt. Und denen auch die Freiheiten lässt. Weiß man, wie gut das die Leute eigentlich sind. Und die entwickeln sich weiter. Und das ist eigentlich das, Das ist eigentlich die Kunst. Das Bauchgefühl sagt, hey, doch, ich glaube, Silvia oder wer auch immer, das sind super Typen. Ich glaube, hey, doch, wir machen das mit dem. Das passt irgendwie von der Menschlichkeit. Die Loyalität ist da. Das Können ist da. Die Menschlichkeit stimmt. Okay, komm, ja, jetzt pushen wir den. Und dann lässt man es laufen. Und dann entstehen mega schöne Sachen, die, ja, die wir vielleicht sonst auch eingeschränkt hätten, weil wir einfach das Gefühl haben, wir müssen alles kontrollieren. Und ich glaube, dass wenn man mit Leuten arbeitet, die gut sind, das ist wie wenn man einen Designer an Bord holt. Wenn man dann das Gefühl hat, man muss dem Designer sagen, wie es sein soll, dann kann es ja ganz selber machen, oder? Natürlich hat man Vorstellungen, natürlich hat man eine gewisse Anforderung, einen gewissen Standard oder eine gewisse Erwartung. Aber man lässt ja auch dann die Leute ein bisschen machen, oder? Und das, dann entsteht was Großes. Und das haben wir. Wenn man das einmal macht, dann weiß man auch, dass es geht. Und dann hat man dieses Vertrauen fürs zweite Mal und fürs dritte Mal. Und alleine kann man es ja eh nicht. Man kann es nicht alleine kontrollieren. Wenn ich das machen würde, ich würde komplett durchdrehen. Mhm. Und ich hätte nur Roboter um mich rum. Nur Leute, die Ja sagen. Und nur sagen, ja, gut, machen wir, okay. Und ich würde mich auch nicht weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist so ein, vielleicht ist ein Charakterzug oder vielleicht ist einfach die Genugtuung, die ich schon bekommen habe für mein Schaffen da oben. Das gibt mir eine gewisse Freiheit und eine gewisse Zufriedenheit und mir ist wie klar, hey, ich muss, meine Verantwortung ist auch den Leuten Platz, zu helfen, zu unterstützen, zu pushen.
Ist dieses Verantwortungsgefühl auch die Wurzel der Stiftung, die du dann gegründet hast, wo es ja eben darum geht, Talente, junge Leute zu fördern?
Ja, ich glaube, das kam wahrscheinlich so ein bisschen parallel. Also wir haben das ja auch 2015 dann gegründet und um 16 haben wir dann das erste Mal Leute auf dem Programm gehabt. Aber wahrscheinlich war das schon so das Bedürfnis, hey, wie können wir die internen Leute auch pushen, auch wenn das Stiftungsprojekt nicht für die eigenen Mitarbeiter sind. Aber wir haben natürlich für die INIFs unsere Plattform für unsere Mitarbeiter und parallel kam dann schon noch auf, wie können wir halt die Leute auch fördern. Nicht nur unsere, sondern auch die ganze auch Branche. Ja, und einfach auch dort wieder irgendwas zu machen, was es noch nicht gibt und einen Impact zu haben und die Verantwortung wahrzunehmen. Ich meine, wenn man 3 Sterne hat, wenn man einen gewissen Erfolg hat, dann hat man auch die Möglichkeit, auch die Verantwortung, irgendwas zurückzugeben. Und dann hat man auch ein Sprachrohr und es wird auch zugehört, wenn man was sagt. Ja. Und wir hatten damals das Gefühl, hey, es ist Zeit, dass wir was machen und was zurückgeben und die jungen Leute pushen und eine Plattform gründen. Wie ich damals, als ich 19 war, bin ich ja nach Vancouver für ein Jahr, nach meiner Kochlehre. Und da hatte ich einen Homestay-Vater, er war comestibel. Und der hat mich für einen Tag in Restaurants reingebracht, in 3 verschiedene Restaurants, konnte ich für einen Tag mitarbeiten. Und das hat mir damals sowas von Horizont erweitert, dass ich danach gewusst habe, hey, diese Stiftung, wenn wir eine Stiftung gründen, müssen wir genau das bieten. Wir müssen die Welt eröffnen für die jungen Leute. Wir müssen all unsere Kontakte, all unsere Chef-Friends, die wir da draußen haben, hey, die nehmen wir mit dazu, die sollen eine Möglichkeit geben für den jungen Leuten und wir finanzieren das. Und das war eigentlich, das ist so eine unabhängige Plattform, da geht es nicht um eine akademische Ausbildung, sondern da geht es um ein Handwerk, da geht es um einen Kochberuf oder einen Serviceberuf. Und das war irgendwie, das sind viele Gedanken dazugekommen. Und dann war wie klar, hey, jetzt gründen wir ein Programm. Ja. Wir tun ein Programm, ein Master und gründen diese Stiftung und geben diese Möglichkeit allen da draußen, die Freude haben an der Gastronomie. Unlimitiert, von wo die kommen. Limitiert im Alter, 35. Mit einem Minimum 5-jährigen Erfahrung, aber sonst eigentlich frei, offen für jedermann. Und das hat sich bis jetzt sehr bewährt.
Und wie ist das dann? Wie kann man sich das vorstellen? Man kann sich da bewerben anhand von Unterlagen und anhand dessen wird man dann genommen. Wie genau? Kannst du das ein bisschen erklären?
Ja, es ist eigentlich offen für jedermann und jede Frau. Man darf nicht älter sein als 35. Man muss Minimum 5 Jahre schon Erfahrung haben in der Gastronomie. Und dann einfach eine tolle Bewerbung zusammensetzen, einen tollen Bewerbungsbrief, einen Motivationsbrief schreiben und dann stehen die Chancen relativ gut. Wir tun ja bis zu 20 Leute pro Jahr auf dieses Programm setzen.
Also das ist Wahnsinn, doch so viel. Vorstellen.
Ja, das ist extrem viel. Wir haben schon mehr als 70, oder jetzt ab diesem Jahr sind es ein paar Mal 90 Leute, glaube ich, dass wir auf dem Programm hatten oder haben. Wow. Und das ist so ziemlich gut geworden. Wir sind richtig stolz drauf. Natürlich müssen wir auch das Geld dafür einholen. Also wir meinen ja Charities und all diese Sachen, damit wir überhaupt das Geld generieren können, auch mit diesem Geld.
Und ich glaube, im Menü ist auch, hast du auch, glaube ich, was kalkuliert, was so automatisch dann in die Fundation, in die Stiftung reingeht, oder? Habe ich das richtig gelesen?
Genau, ja. Also 2 Franken von jedem Menü gehen in die Stiftung. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade gestern unser Golfturnier gemacht. Da haben wir gerade 100.000 Franken eingenommen gestern Abend mit einer so Money Can Buy Experiences, die wir versteigert haben.
Wahnsinn.
Und Hublot zum Beispiel hat eine Special Edition gemacht, eine Uhr mit dem Uccellin-Vogel drauf, wo wir auch versteigen konnten. Und das sind immer wieder Leute, die das toll finden, was wir machen und das auch unterstützen. Und das kommt natürlich den jungen Talenten und den jungen Berufsleuten in der Gastronomie zugute. Und für das steht diese Plattform Fondazione Uccellin, für eine Weiterbildung, die unabhängig von irgendeinem, in einer Schule oder ist einfach wirklich unabhängig. Und es ist eine Stiftung, die einfach die Gastronomie, die Talente in der Gastronomie fördern möchte, ohne irgendwelche, man hat ja keine Verpflichtungen danach. Also man bewirbt sich, wenn man genommen wird, eben sind 20 Leute pro Jahr, dann kann man nachher auswählen, wo man gerne hin möchte. Und wir machen das wie ein Reiseprogramm. Das wird dann alles koordiniert, organisiert, die Visas werden organisiert.
Großartig.
Und auch begleitet. Also man hat auch ein bisschen, man ist versichert, man hat ein Sackgeld und hat auch eine Bezugsperson natürlich von uns aus. Und dann bereist man diese Welt in den besten Restaurants der Welt. Von Peru bis New York bis Oslo bis egal, wo man hin möchte. Wir haben auf der ganzen Welt tolle Restaurants. Und nach 5,5 Monaten ist dieses Programm abgeschlossen. Dann kommt man nochmal hier zurück nach Fürstenau, macht ein kleines Abschlussprojekt und dann kriegen sie ein Zertifikat und dann sind die frei. Die gehen dann raus in ihre
Also sie müssen nicht bei Andreas Caminada arbeiten.
Nein, das wollen wir sowieso nicht. Das wäre ja nicht korrekt. Oder ich hab das von Anfang an haben wir das gesagt. Wir gründen eine Stiftung. Die ist auch steuerbefreit und die hat den Zweck, das Talent zu fördern oder die Gastronomie zu pushen und das ist unabhängig von den Betrieben eigentlich passiert. Das habe ich und meine Frau privat gemacht. Mhm. Natürlich nutzen wir unseren Betrieb, um auch diese ganze Organisation zu koordinieren und so. Aber am Schluss von diesen 70 Leuten, die jetzt schon drauf waren bis letztes Jahr, sind 3 Leute, die bei uns arbeiten und die wollten einfach unbedingt bei uns arbeiten. Aber sonst ist ganz klar, jeder hat seinen Traum, jeder hat seine Vision, die kommt zum Teil auch von weit her hierher zuerst und die gehen auch wieder und das ist auch gut so. Also es ist unsere Rekrutierungsplattform, sondern es ist wirklich eine unnützige Institution, die einfach wirklich die ein Zeichen setzen möchte, wie toll die Gastronomie ist und das ist so, und das ist so, das soll auch uns überleben, das soll hoffentlich in 100 Jahren auch noch da sein und ich hoffe, dass es ganz viele junge Leute motiviert, die Gastronomie zu wählen, weil es ist ein toller Beruf, es gibt einem so viele Möglichkeiten, es sind so viele tolle Leute, kreative Leute und so viele passionierte Leute in diesem Beruf und ich glaube, das ist das Einzigartige in dieser Branche, oder nicht nur in der Branche, sondern in der Berufswelt.
Absolut, absolut. Und das wären jetzt, könnte man sagen, das wären jetzt sehr schöne Abschlussworte, aber ich habe trotzdem noch eine letzte Frage. Wie sieht es bei dir, weil du hast jetzt auch von Visionen und der Zukunft gesprochen, wie blickst du in die Zukunft? Gibt es, so umtriebig wie du bist, etwas Neues, das bald passiert? Ich weiß nicht, gibt es irgendwann mal das nächste Ignif schon in den Startlöchern oder wie?
Ja, das Hammer, das ist ja auch schon offiziell, das wird im Dezember aufgesperrt in Andermatt.
Das ist
in den Bündner Bergen, in den Schweizer Bergen gibt es ja das. Ja. In Andermatt gibt es ja ein tolles Skiresort.
Ja.
Und da haben wir ein neues Ignif, das aufgeht, ab Dezember. Sind wir jetzt seit 2 Jahren am Planen.
Okay.
Im Dezember sperren wir dieses Ignif auf. Das ist jetzt mal das Naheliegendste. Und dann haben wir mit Amazon Prime haben wir eine Serie abgedreht. Die wird jetzt auch im Dezember oder Januar dann ausgestrahlt. Die heißt Dinner Club. Ein spannendes Format. Das wird jetzt auf Amazon dann ausgestrahlt. So, das waren so unsere zwei große Engagement gewesen jetzt auch dieses Jahr, nebst Betrieben, die wir eigentlich schon haben, oder?
Und, hast du nebenbei auch noch was zu tun, ein bisschen?
Genau.
Warum, worum geht es da so grob
das
gesagt?
Das ist so ein bisschen ein Reise-, ein Food- und ein Format, wo ich jeweils mit unterschiedlichen prominenten Leuten, zum Beispiel Caroline Herfurth, tolle Schauspielerin aus Deutschland, mit ihr war ich in der Schweiz unterwegs, aber ich war auch in Mexiko, in Schottland, also wir haben ganz tolle Destinationen gehabt mit sehr coole und spannende Leute und mit denen bin ich immer jeweils einzeln gereist und am Schluss haben wir dann gekocht jeweils für die anderen Also eben jetzt aus der Schweiz habe ich mit der Caroline Herford gekocht, aus Mexiko dann mit einer anderen prominenten Person und immer für die anderen gekocht. Das ist wie ein exklusiver Club, wo man am Tisch sitzt und über die Reise spricht und aber auch das Essen gerade genießt und so. Und das war wirklich ein tolles Format.
Großartig. Komm, cool. Großartig. Also man kann sich auf allerhand freuen. Ich glaube, jeder, der jetzt auch den Podcast gehört hat und der dich kennt, der dich auch vielleicht dadurch ein bisschen besser kennengelernt hat, weiß, Fahrt, wie man auf Österreichisch sagt, wird dir nicht. Ja?
Nee.
Großartig. Vielen lieben Dank.
Danke auch vielmals. Tolle Fragen, tolles Gespräch und gute Zeit. Ha? Liebe Grüße nach Österreich.
Absolut. Liebe Grüße auch in die kleinste Stadt der Welt, Fürstenau. Wir sagen jetzt einfach, dass es Fürstenau ist.
Ja, natürlich.
Und bis ganz bald und an alle liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns dann auch sehr bald wieder für die nächste Folge der Rolling Pin Talks. In der Zwischenzeit alles Liebe euch.
Danke vielmals.
Und bis dann.